Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer Oktobersitzung unseres Corona-Kolloquiums zum Thema diesmal Bau- und Umweltrecht in Corona-Zeiten. Ich möchte jetzt kurz die Referenten vorstellen und dann auch gleich an die Kollegin Wunderle übergeben. Zunächst aber ein Hinweis: Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn Sie bei Nachfragen anonym bleiben wollen, stellen Sie die Nachfragen im Chat. Wir werden dann die Fragen einbringen, sodass Ihr Name nicht erscheinen wird. Ich möchte jetzt kurz einige Worte zu unseren Referenten sagen. Die Kollegen Sibylle Wunderle und Christian Walker werden heute referieren. Die Kollegin Sibylle Wunderle ist seit 2018 Professorin an der Hochschule. Sie hat studiert in Bayreuth, promoviert in Trier zum umweltrechtlichen Thema, war ihrer Praxisstation Richterin am Verwaltungsgericht Stuttgart, dabei unter anderem auch befasst mit Bau- und umweltrechtlichen Fällen und dann auch Abgeordnet im Ministerium für Justiz in Stuttgart. Und wir freuen uns jetzt auf einen spannenden Vortrag der Kollegin Wunderle. Im Anschluss an diesen Vortrag werden Sie Gelegenheit haben, Fragen zu stellen, und dann werden wir den Vortrag vom Kollegen Walker hören. Bitte schön. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst natürlich auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, Sie heute gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Herrn Walker, in den Bereich des Bau- und Umweltrechts in Corona-Zeiten mitnehmen zu dürfen. Und ich werde jetzt in dem ersten Teil der Veranstaltung Ihnen zunächst einen Überblick geben über die Corona-bedingten Neuerungen im öffentlichen Bau- und Planungsrecht und möchte dabei vor allen Dingen die praktische Relevanz dieser Vorschrift in den Blick nehmen. Wie möchte ich dabei vorgehen? Ich möchte Sie zunächst gerne in einer kleinen Einführung dort abholen, wo wir uns innerhalb der Pandemie derzeit tatsächlich und vor allen Dingen rechtlich befinden. So, dann möchte ich Ihnen die zwei Bereiche vorstellen, in denen der Gesetzgeber in Bezug auf das Bau- und Planungsrecht in den letzten Monaten aktiv geworden ist. Zunächst sind das natürlich die verfahrensrechtlichen Neuerungen, die durch das sogenannte Planungssicherstellungsgesetz geschaffen wurden und die ermöglichen sollen, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung auch unter den erschwerten Rahmenbedingungen der Pandemie angemessen durchgeführt werden können. Hierzu möchte ich gerne zunächst ein paar allgemeine Anmerkungen voranstellen, bevor ich dann gemeinsam mit Ihnen die wichtigsten Verfahrenserleichterungen in Bezug auf den in der Praxis so relevanten Bereich der Bauleitplanung, also vor allen Dingen die Aufstellung von Bebauungsplänen, etwas näher in den Blick nehmen möchte. Neben dem Planungssicherstellungsgesetz hat der Gesetzgeber eine weitere Neuerung in § 246b des Baugesetzbuchs geschaffen, der Sonderregelungen für Anlagen für gesundheitliche Zwecke enthält. Da diese Norm bislang zumindest glücklicherweise noch von untergeordneter Bedeutung geblieben ist, möchte ich darauf aber auch nur am Rande eingehen. Und abschließend würde ich mich dann natürlich sehr freuen, in eine kleine Diskussions- und Fragerunde und so vor allen Dingen in einen persönlichen Austausch mit Ihnen übergehen zu können. Das wäre jetzt mal soweit mein Fahrplan, so für die nächsten ca. 40 Minuten. Für die, die Interesse haben, finden Sie eine PDF mit den relevanten Rechtsvorschriften auch auf unserer Homepage-Seite zum Kolloquium eingestellt. Starten wir also mit einer kleinen Einführung und erlauben Sie mir da zunächst mal einen kleinen Rückblick auf die rasanten Entwicklungen der letzten Monate. Die tatsächlichen und tagespolitischen Entwicklungen rund um die Corona-Krise in Deutschland sind Ihnen allen bekannt. Wir hatten hier und haben seit Anfang März extrem dynamische Geschehensabläufe. Beginnend mit dem bis dato für die Bundesrepublik ja nicht vorstellbaren bundesweiten Lockdown in der zweiten Märzhälfte kam es Ende März, Anfang April zu der, man muss es ja inzwischen leider sagen, ersten Hochphase der Neuinfektionszahlen. Ab Mitte April flachte die Kurve dann allmählich deutlich ab. Ich habe sie Ihnen hier mit Stand von Ende letzter Woche nochmal abgebildet. Und nach konnten dann die ersten Lockerungen vollzogen werden. Im Mai, Juni stellte sich sowas wie eine vorsichtige erste Entspannung ein. Die Lockerungen wurden ausgebaut, bevor dann in der zweiten Junihälfte durch gehäufte Neuinfektionen, vor allen Dingen durch die Schlachthöfe, dann die Angst um eine zweite Welle erneut virulent wurde und es erstmals auch wieder zu regionalen Beschränkungen kam. Seither ist das Geschehen weiter sehr dynamisch. Insbesondere bedingt durch die Urlaubsrückkehr steigt die Kurve seit Mitte, Ende Juli dann doch deutlich an. Und in den vergangenen 2 Wochen haben wir jetzt nun wirklich einen sprunghaften Anstieg festzustellen und leider seit vergangenen Donnerstag nun wieder neue Infektionsspitzenwerte. Wir sind also nun auch in Deutschland mitten in der zweiten großen Corona-Welle angekommen. Der Staat hat auf diese ganzen Entwicklungen reagiert und wirklich in beachtlicher Geschwindigkeit gehandelt. Die gesetzgeberischen Aktivitäten des Bundes, die begannen direkt Anfang Mitte März, insbesondere im Bereich der Krankenhausentlastung. Es folgten unmittelbar dann weitere zahlreiche Maßnahmen, um Coronavirus-Folgen breit gefächert abzufangen. Ende März folgte dann das erste zentrale Pandemieschutzgesetz zu Beginn der ersten großen Welle. In diesem Zusammenhang erfolgte auch der Bundestagsbeschluss über die epidemische Lage von nationaler Tragweite, der dem Bund ja zeitlich befristete Notkompetenzen einräumt und der nach wie vor fortbesteht. Neben weiteren Änderungen erfolgte bereits in diesem Gesetz die Einführung und die Neuaufnahme dieses neuen Paragraphen 246b Baugesetzbuch, der Sonderregelung für Anlagen für gesundheitliche Zwecke vorsieht und aufgrund des damaligen ganz akuten Ausbruchsgeschehens doch sehr weitreichende Abweichungsbefugnisse vom geltenden Bauplanungsrecht ermöglicht. An diesem Gesetzespaket gab es dann im Mai durch das zweite Pandemieschutzgesetz gewisse Nachbesserungen und ebenfalls in der zweiten Maihälfte und damit ja bereits in einer Phase, in der sich die Infektionszahlen bereits spürbar wieder beruhigt hatten, ist dann das Planungssicherstellungsgesetz nach einem wirklich gesetzgeberischen Schnellverfahren in Kraft getreten, das wirklich für die Hauptbereiche des Umwelt- und Planungsrechts Änderungen, wichtige Änderungen im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung vorsieht. Natürlich gab es auch im Nachgang dazu noch weitere wichtige Gesetzgebungsaktivitäten, die ich jetzt aber an der Stelle hier nicht weiter vertiefen möchte. Daneben ist auch auf der Seite der Bundesländer viel passiert. Sie erinnern sich sicherlich alle mitunter auch leidvoll an die Anfangszeit mit den nahezu wöchentlichen Änderungen der Corona-Verordnung der Landesregierung, die zumeist noch so erfreulich dann immer am Wochenende erfolgten und die Maßnahmenumsetzung vor Ort war alles andere als einfach. Neben der Landesregierung sind auch natürlich die Fachministerien aktiv geworden, aber auch unser Landesgesetzgeber, insbesondere in dem wichtigen Bereich der Gemeindeordnung, worauf ich später auch noch mal zu sprechen kommen möchte. So viel möchte ich aber auch als allgemeiner Überblick zur Rechtslage mal an dieser Stelle genügen lassen. Konzentrieren möchte ich mich gerne mit Ihnen gemeinsam auf das Planungssicherstellungsgesetz und da zunächst mal zu den Hintergründen. Im März diesen Jahres gab es in Deutschland natürlich zigtausende laufende bzw. unmittelbar anstehende Planungs- und Genehmigungsverfahren mit förmlichen Beteiligungsmechanismen. Die Pandemie begann und plötzlich war völlig unklar, wie nun mit begonnenen oder anstehenden Beteiligungsschritten, mit Bekanntmachungen, mit Auslagen oder mit Erörterungsterminen umgegangen werden sollte. Denn in welcher Situation haben wir uns und vor allen Dingen vielleicht auch einige der heute anwesenden Behördenvertreter befunden? Es galten plötzlich bundesweite Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Die Verwaltungen waren für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen, die Mitarbeiter im Homeoffice. In dieser ersten Hochphase der Pandemie war eine normale Durchführung von Verwaltungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung schlicht nicht möglich. Vor allem hinzu kam noch eine große Anzahl von Personen, von Mitarbeitern, die zu Risikogruppen gehörten und deshalb waren die Personalressourcen insgesamt sehr eingeschränkt. Auch nachdem dann die ersten Lockerungen vollzogen wurden, bestanden nach wie vor erhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung entsprechender Verfahren. Der Zugang der Öffentlichkeit zu den Behörden war auch über den Sommer hinweg eingeschränkt und auch die geltenden Abstands- und Hygienevorschriften erschweren die Abläufe doch spürbar. Eine Verschärfung dieser Lage verspüren wir jetzt gerade täglich. Die Problematik hat also nach einem eher ruhigeren Sommer nun wieder allerhöchste Aktualität. Viele Behördenvertreter haben sich hinsichtlich ihrer Verfahren daher schon ganz zu Beginn der Pandemie gefragt, wie nun eigentlich alles weitergehen soll. Jedenfalls vor dem Inkrafttreten des Planungssicherstellungsgesetzes waren sehr viele Behörden verunsichert und viele Rechtsanwälte haben sich schon mit Verfahrensanträgen und Rügen die Finger wund geschrieben, um auf etwaige Verfahrensfehler bedingt durch den Ausbruch der Pandemie hinzuweisen. Es bestand also ganz weitgehende Einigkeit, dass der Gesetzgeber tätig werden muss, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass auch in diesen Notzeiten rechtssicher Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden können. Und um diese notwendige Rechtssicherheit zu schaffen, war es erklärtes Ziel des Gesetzgebers, mit dem Planungssicherstellungsgesetz die bisherigen Verfahrensabläufe an die Besonderheiten der Pandemie anzupassen und formbarende digitale Alternativen für Verfahrensschritte zur Verfügung zu stellen. Hier setzt das Plan-SIG an. Aber bevor wir uns jetzt gleich anschauen, wie es hilft, zunächst zu der Frage, wo es überhaupt helfen kann. Und schauen wir uns da doch zunächst mal den sachlichen Anwendungsbereich an, der in § 1 des Gesetzes geregelt ist. In dieser Norm finden Sie eine sehr umfassende und vor allen Dingen abschließende Auflistung von insgesamt 23 Fachgesetzen des Bundes, wodurch die wichtigsten mehrgliedrigen förmlichen Beteiligungsverfahren nach Bundesrecht den Sondervorschriften des Plansicherstellungsgesetzes zugänglich gemacht werden. Und dazu gehören insbesondere zahlreiche umweltrechtliche Verfahren, vor allen Dingen nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, aber auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Und daneben die ebenfalls ganz praxisrelevanten Planfeststellungsverfahren, etwa nach dem Bundesfernstraßengesetz, dem Luftverkehrsgesetz, aber insbesondere momentan auch sehr praxisrelevant dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz. Und ebenfalls erfasst wird, und das soll jetzt im Weiteren mal im Mittelpunkt stehen, der Bereich der Raumplanung im weiteren Sinne, soweit er denn bundesrechtlich normiert ist, wozu das Raumordnungsgesetz gehört, auch das Flurbereinigungsgesetz kann dazu gefasst werden und eben insbesondere nach § 1 Nummer 4 auch das Baugesetzbuch. Das Plansicherstellungsgesetz ist daher generell für alle Planungs- und Genehmigungsverfahren nach dem Baugesetzbuch anwendbar und damit insbesondere, das will ich jetzt in den Fokus stellen, für das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bauleitplanung. Das heißt also sowohl für das Flächennutzungsplanverfahren als auch für alle Modalitäten des Bebauungsplansverfahrens, einschließlich der Verfahren zur Aufstellung von Innen- und Außenbereichssatzungen sowie des vereinfachten und beschleunigten Verfahrens, aber auch daneben noch für einige weitere Bereiche nach dem BauGB. Vom zeitlichen Anwendungsbereich her handelt es sich um ein zeitlich befristetes Sonderrecht. Das Gesetz ist in Kraft getreten am 29. Mai 2020 und gilt seither für die Einleitung von Verfahrensschritten bis zum 31. März nächsten Jahres. Soweit ist der Krisengesetzgeber davon ausgegangen, dass die Einschränkungen der Pandemie jedenfalls fort- bzw. nachwirken. Der Verfahrensabschluss muss insgesamt bis spätestens Ende 2025 erfolgen. Das heißt also, die ersten knapp 5 Monate des Anwendungsbereichs liegen damit schon hinter uns, aber mindestens auch noch 5 weitere Monate der Gültigkeitsdauer liegen vor uns. Und in der Gesetzesbegründung ist zudem schon ein bisschen das Türchen geöffnet worden für eine Verlängerung des Gesetzes, soweit die Pandemie das erfordern sollte. Und ganz unabhängig davon gibt es aktuell den Vorstoß, die nunmehrigen Neuerungen, soweit sie sich im laufenden Praxistest bewähren, nach Ende der Pandemie gegebenenfalls in Dauerrecht zu überführen. Gut, das mal dazu. Was ist aber allgemein sonst noch wichtig für das Verständnis des Plan-SIG? Wichtig ist mir vor allen Dingen noch der strukturelle Ansatz, nämlich dass die Fachgesetze selbst durch das Plan-SIG nicht geändert werden. Sie bleiben dem Grunde nach wie gewohnt anwendbar. Das Plan-SIG ermöglicht vielmehr den Behörden für bestimmte förmliche Beteiligungsschritte zeitlich begrenzte Sondervorschriften und bietet dazu formbarende Verfahrensalternativen digitaler Art an als Ersatz für physische Anwesenheiten bzw. traditionelle Publikationsformen. Nämlich die Verlagerung von traditionellen analogen Beteiligungsformen im Bereich der ortsüblichen und öffentlichen Bekanntmachung, der Auslagen von Unterlagen und Entscheidungen und auch der Erklärung zur Niederschrift der Behörde, allesamt in digitale Beteiligungsformate. Und anstelle von bisherigen persönlichen Erörterungsterminen, mündlichen Verhandlungen und Antragskonferenzen ist jetzt neu in dem § 5 des Gesetzes die Einführung von sogenannten Online-Konsultationsverfahren bzw. Telefon- und Videokonferenzen vorgesehen. All diese ganzen Neuerungen sind für die verfahrensführende Behörde allerdings nicht verpflichtend. Vielmehr steht die Anwendung dieser Verfahrenserleichterungen ausdrücklich im Ermessen der Behörde. Es besteht also keinesfalls ein Zwang dazu, diese neuen Verfahrenserleichterungen zu nutzen und auch Vorhabenträgern steht insoweit jetzt kein Wahlrecht zu oder sie haben gar einen Anspruch darauf, dass man diese Verfahrenserleichterungen lebt. sondern es kann allein die verfahrensführende Behörde, also in Fällen der Bauleitplanung, die Gemeinde, darüber befinden, ob und wenn ja, welche Erleichterungen nach dem Plan SIG sie anwenden möchte oder ob sie lieber das herkömmliche, ja bekannt und bewährte Verfahren wählt. Selbstverständlich, und das ist mir hier wichtig zu betonen, muss die Behörde insoweit aber eine bewusste und ermessensfehlerfreie Entscheidung treffen. Die Ermessensentscheidung muss sich dabei vom Zweck leiten lassen, eine möglichst umfassende, effektive Teilhabe der Öffentlichkeit am Entscheidungsverfahren zu ermöglichen. Und natürlich ist dabei immer auch das aktuelle Infektionsgeschehen und die konkreten Rahmenbedingungen vor Ort im Blick zu halten. Als ich mich im Sommer erstmals intensiv mit diesen gesetzlichen Neuerungen befasst habe, habe ich von einzelnen Gemeinden schon die Rückmeldung bekommen, dass sie im Bereich der Bauleitplanung mitunter wieder ihre normalen Verfahrensabläufe durchführen können, gar nicht mehr so zwingend auf diese Verfahrenserleichterungen angewiesen sind. Nun ist die Lage aber wieder eine ganz andere. In Baden-Württemberg mit seiner seit Wochenanfang geltenden Pandemiestufe 3 und seinen massiven Inzidenzwerten drängt sich nun eine erneute Anwendung dieser Verfahrenserleichterungen geradezu auf. Aber selbst wenn man sich in den zurückliegenden Monaten oder dann auch hoffentlich in der Zukunft wieder mal in einer Gemeinde befinden sollte, die von Neuinfektionen weitgehend verschont ist, bin ich der Auffassung, das wird aber zum Teil unterschiedlich gesehen, dass man diese Erleichterungen des Plan SIGs gleichwohl in Anspruch nehmen kann. Wieso? Schlicht deshalb, weil der Gesetzgeber die Verfahrenserleichterung in keiner Weise an Pandemiebedingungen, an bestehende Kontaktbeschränkungen oder Ähnliches geknüpft hat, sondern ausschließlich an den Zeitraum bis März nächsten Jahres. Und im Übrigen wurde das Plan SIG auch nicht ausdrücklich an die Fortgeltung des Bundestagsbeschlusses über die epidemische Lage von nationaler Tragweite gekoppelt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ein erhöhtes Infektionsgeschehen vor Ort wohl keine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass man diese Verfahrenserleichterungen anwendet. Aber natürlich müssen die konkreten Rahmenbedingungen hinreichend sensibel berücksichtigt werden. Wenn also vor Ort in den Stadthallen etwa wieder Feierlichkeiten oder Kulturveranstaltungen möglich sind, dann muss man sich als Behörde natürlich auch fragen lassen, warum nicht auch öffentliche Beteiligungsformate in Präsenz unter Schutzvorkehrungen durchgeführt werden können. All diese ganzen Aspekte sind in die Ermessensentscheidung einzustellen und ich würde zur eigenen Absicherung dringend empfehlen, dies in der Verfahrensakte auch entsprechend zu dokumentieren. Ein Beschluss des Gemeinderats über die Anwendung des Plan SIGs ist insoweit jetzt nicht zwingend geboten. Bestenfalls nimmt man die Entscheidung aber in eine der im Bauleitplanverfahren ja ohnehin vorzunehmenden Beschlussfassungen direkt mit auf. Es genügt aber sicherlich auch ein Aktenvermerk in der Verfahrensakte, in dem die maßgeblichen Ermessenserwägungen festgehalten werden. Gut, nach diesen ja wichtigen allgemeinen Vorüberlegungen zum Plan SIG möchte ich nun gerne auf die neuen Verfahrenserleichterungen im Einzelnen etwas näher zu sprechen kommen. Wir haben ja jetzt gesehen, das Plan SIG hat einen großen Anwendungsbereich und deckt daher auch ganz unterschiedliche Konstellationen von Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Fachrecht ab. Ich möchte mich im Weiteren ausschließlich auf die Bauleitplanung konzentrieren. Und wesentlicher Verfahrensschritt im Rahmen der Bauleitplanung ist der förmlichen Beteiligung der Öffentlichkeit, deren Herzstück die Offenlage der Planunterlagen, also die eigentliche Auslegung ist. Ich habe Ihnen hier zunächst einmal im Überblick aufgeführt, an welchen ja Corona-bedingt neuralgischen Stellen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung das Plan SIG mit welcher Regelung jeweils ansetzt. Die Offenlage der Planunterlagen, die muss ja zunächst mal mindestens eine Woche zuvor ortsüblich bekannt gemacht werden. Wie diese Bekanntmachung erfolgt, die bestimmt sich grundsätzlich nach dem Ortsrecht jeder planenden Gemeinde selber. In Baden-Württemberg geschieht das in der Regel durch Veröffentlichung im Amtsblatt, einer örtlichen Tageszeitung oder inzwischen auch dem Internet. All diese Bekanntmachungsformen können natürlich auch in Corona-Zeiten unproblematisch erfolgen. Probleme können sich aber ergeben für einzelne kleinere Gemeinden, da in diesen zum Teil durch Satzung noch bestimmt ist, dass öffentliche Bekanntmachung auch durch Anschlag an der Verkündungstafel des Rathauses oder an sonstige hier für bestimmten Stellen erfolgen. Und in diesen Fällen, in denen die Bekanntmachung tatsächlich noch durch einen Anschlag an der Amtstafel oder durch Auslegung erfolgt, die also eine physische Anwesenheit der interessierten Person erfordern, da ist nun in § 2 des Gesetzes als Erleichterung vorgesehen worden, dass diese Bekanntmachung durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden können. Nach diesem Bekanntmachungsschritt folgt dann die eigentliche Offenlage, die Auslegung. Hier sind durch die Pandemie zweifelsfrei die meisten Schwierigkeiten jetzt aufgetreten. Und hier bietet der Paragraph 3 Verfahrensalternativen zu der traditionellen Auslegung an, auf die ich gleich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen möchte. Nach der Offenlage besteht dann die Möglichkeit, zu den Inhalten der Offenlage Stellung zu nehmen. Schriftliche Stellungnahmen können natürlich auch in Corona-Zeiten normal durchgeführt werden. Schwierigkeiten ergeben sich aber, wenn Erklärungen bei der Behörde zur Niederschrift abgegeben werden sollen. Und hier setzt der Paragraph 4 des Plan-SEGs an, den ich gleich auch nochmal aufgreife. Und im Anschluss möchte ich noch kurz auf die Relevanz des Paragraphen 5 zur Durchführung von Erörterungsterminen im Bauleitplanverfahren eingehen und dann auch noch kurz auf den Umgang mit Verfahrensfehlern verweisen, für den in Paragraph 6 Regelungen vorgesehen wurden. So viel mal nur als erster Überblick zu den einzelnen Vorschriften des Plan-SEGs. Diese Vorschrift des Paragraphen 2 zur Bekanntmachung, die möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen, weil sie für die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bauleitplanung einfach eben nur von geringer Bedeutung ist, da in der Regel ja eben übers Amtsblatt oder die Tageszeitung publiziert wird. Für die, die es interessiert, habe ich trotzdem nochmal zwei Folien aufgenommen, aber die möchte ich jetzt ganz gerne überspringen. Etwas näher eingehen möchte ich eher auf das Herzstück, auf den Paragraphen 3, die Regelung zur Auslegung. Schließlich ist der Schritt der Offenlage der Planunterlagen in Zeiten der Pandemie besonders problematisch. Die Corona-bedingten Zugangsbeschränkungen zur öffentlichen Verwaltung, die haben vielerorts zu erheblicher Verunsicherung geführt, ob bei diesen Gegebenheiten überhaupt noch die Anforderungen an eine gebotene physische Auslegung der Planunterlagen rechtssicher gewahrt werden können. Immerhin verlangt die traditionelle Auslegung im Allgemeinen, dass die auszulegenden Unterlagen grundsätzlich für jedermann leicht und ohne zumutbare Schwierigkeiten zugänglich und einsehbar sind. Im klassischen Bauleitplanverfahren ist die Offenlegung ein zwingender Verfahrensschritt, für den erforderlich ist, dass die maßgeblichen Unterlagen erstmal für die Dauer von mindestens 30 Tagen physisch ausgelegt werden. Und daneben sind seit einer Änderung des BauGBs im Jahr 2017 die Unterlagen daneben zwingend zusätzlich auch in das Internet der Gemeinde einzustellen und über das zentrale Landesportal zugänglich zu machen. Es ist damit bereits schon zwischenzeitlich eine digitale Veröffentlichung von Unterlagen vorgesehen. Das war bislang aber immer nur eine Ergänzung zu der zwingenden physischen Auslage der Unterlagen, die schon immer vorgesehen war. Was ermöglicht jetzt hier der Paragraph 3 an Erleichterungen? Er ermöglicht erstens, dass die Offenlage in der traditionellen Form vorübergehend nicht mehr zwingend ist und durch eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden kann, wenn die Auslegungsfrist bis spätestens Ende März nächsten Jahres endet. Es hat dann eine Online-Auslage stattzufinden mit der Folge, dass für die Zeit der Auslegung sämtliche zur Einsicht bereitzuhaltenen Unterlagen auf der Internetseite der Gemeinde einzustellen sind. Und hier sollte die Gemeinde wirklich auch darauf achten, dass übliche Dateiformate, keine kostenpflichtigen Zusatzprogramme oder Ähnliches verwendet werden. Und zudem sollte man auch regelmäßig kontrollieren, dass die Unterlagen während der gesamten Auslegungszeit auch tatsächlich abrufbar sind. Die Zugänglichkeitsmachung der Unterlagen über das zentrale Landesportal, die bleibt unberührt von dieser Neuerung. Diese neue Ersetzungsmöglichkeit, also die gänzliche Ersetzungsmöglichkeiten durch Internetveröffentlichung, die besteht vor allen Dingen für das traditionelle förmliche Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren. Im Übrigen muss da differenziert werden bei den Verfahren nach dem BauGB. Der Krisengesetzgeber hat aber auch bei dieser Schaffung dieser neuen Ersetzungsmöglichkeit auch berücksichtigt, dass in Deutschland nach wie vor es zahlreiche Haushalte gibt, die über keinen Internetzugang verfügen, und hat im Interesse von einem möglichst effektiven Informationszugang der Öffentlichkeit den Gemeinden weitere Verpflichtungen aufgegeben neben der Internetveröffentlichung. Nämlich zunächst, dass neben der Internetveröffentlichung die angeordnete Auslegung als ein zusätzliches Informationsangebot erhalten und beibehalten werden soll. Soweit es also nach den Feststellungen der Behörde irgend möglich erscheint, möchte der Gesetzgeber auch während der Pandemie eine physische Auslegung erhalten. Das ist jetzt aber als Sollvorgabe formuliert, also gesetzlicher Regelfall. Es ist aber jetzt eben nicht mehr zwingend. Und an diese physische Auslegung als so ein zusätzliches Informationsangebot sind nicht die gleichen hohen Anforderungen zu stellen wie an die bisherige reguläre Auslegung. Insofern wird es im Fall von einer Auslegung als so ein zusätzliches Informationsangebot wohl als zulässig anzusehen sein, etwa die Personenzahl im Auslegungsraum aus Abstands- und Hygienevorschriften zu beschränken oder eine Voranmeldung zu verlangen oder auch die Zeiten des Publikumszugangs zum Auslegungsraum insgesamt zu beschränken. Gerade diese zuletzt genannten Möglichkeiten sind Handhabungen, die nach der bisherigen Rechtsprechung zu den Anforderungen der klassischen Auslegung mitunter mit großer Vorsicht und auch mit Augenmaß anzuwenden waren. Sofern man sich daher als Gemeinde derzeit nicht sicher ist, ob man aktuell vor Ort die gebotenen Anforderungen an eine traditionelle Auslegung noch wahren kann, und das wird momentan sicherlich für viele Gemeinden gerade zweifelhaft sein, empfiehlt es sich jedenfalls auf diesen Paragraphen 3 Plan SIG und die Möglichkeit dieser Internetveröffentlichung zurückzugreifen und daneben dann die jeweils ganz konkret mögliche Form der physischen Auslagung vor Ort als ein zusätzliches, wenn auch eingeschränktes Informationsangebot vorzusehen. Und ich denke, ein in diesem Sinne ja eingeschränktes Informationsangebot, das dürfte in den letzten Monaten der Pandemie, jedenfalls über den Sommer, durchaus vielerorts möglich gewesen sein und auch gegenwärtig dürfte es zumindest noch möglich sein. Sollte eine solche physische Auslegung aufgrund der konkreten Gegebenheiten vor Ort gleichwohl aus Sicht der Behörde tatsächlich gar nicht möglich erscheinen, weil etwa das Rathaus wegen ganz extremer Infektionszahlen für Externe gänzlich geschlossen ist, dann hat die Gemeinde nach dem Willen des Gesetzgebers zumindest noch eine andere, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zu schaffen. Der Gesetzgeber möchte also auch in diesem Fall nicht eine reine digitale Offenlage vorsehen, sondern will jedenfalls eine weitere alternative analoge Möglichkeit zur Kenntnisnahme schaffen. Wie das aussehen kann, hat er selber im Gesetz mal beispielhaft aufgeführt. Dort werden zum einen sogenannte öffentlich zugängliche Lesegeräte angeführt und in begründeten Fällen auch die Versendung von Unterlagen genannt. Unter diesen öffentlich zugänglichen Lesegeräten, die waren jetzt in letzter Zeit sehr in der Diskussion, was man darunter versteht, da sind im Regelfall wohl Terminals, Tablets oder auch Touchscreens zu verstehen, in denen die Unterlagen schon so weit vorbereitet sind, dass man sich da unproblematisch informieren kann und zu denen man auch leicht öffentlich Zugang hat. In der Regel dürften diese Lesegeräte aber vermutlich dann an oder in öffentlichen Räumlichkeiten angebracht sein. Und da kann man sich natürlich durchaus die Frage stellen, ob das dann tatsächlich so praxistauglich ist. Denn wenn man wirklich wieder in eine Situation kommt, dass die jeweilige Verwaltung für den Publikumsverkehr gesperrt ist, dann erscheint es zumindest fraglich, ob gleichwohl effektiver Zugang zu diesen öffentlichen Lesegeräten besteht. Insgesamt kann Gemeinden aktuell bei einem Vorgehen nach Paragraphen 3 wohl aber nur geraten werden, sofern irgend möglich, eine zumindest eingeschränkte, mit entsprechenden Schutzvorkehrungen versehene Offenlage im Sinne eines ja zusätzlichen Informationsangebotes zu schaffen. Und in jedem Fall würde ich bei einem Vorgehen nach Paragraph 3 empfehlen, die Gründe hierfür nachvollziehbar in der Verfahrensakte zu dokumentieren und dann alle zusätzlichen Informationsmöglichkeiten, die man vor Ort anbietet, auch entsprechend aktenkundig zu machen. Auch wenn auch hier ein förmlicher Gemeinderatsbeschluss, wie eben schon gesagt, nicht zwingend geboten erscheint, kann es auch nicht schaden, eine Feststellung hierzu in einen Ratsbeschluss aufzunehmen, zumal in der Praxis ja ohnehin häufiger zum Teil sogenannte Auslegungsbeschlüsse gefasst werden. Was gibt sonst noch Praktisches zu beachten? Zum einen treffen die Gemeinden gesteigerte Hinweispflichten. Sie müssen in der Auslegungsbekanntmachung sowohl darauf hinweisen, dass und wo die Veröffentlichung im Internet erfolgt, und zudem muss auch auf alle zusätzlichen Angebote, die vor Ort erfolgen, und auch auf deren konkreten Ausgestaltung hingewiesen werden. Darüber hinaus möchte ich zu bedenken geben, dass dieser Paragraph 3 nur für die Dauer der Auslegungsfrist eine Internetveröffentlichung ermöglicht. Nach Ablauf dieser Frist sind die Unterlagen wieder aus dem Internet zu löschen und danach kann dann erst der beschlossene Satzungsbeschluss wieder ins Internet eingestellt werden. Zudem sollte man wirklich penibelst darauf Acht geben, dass die Unterlagen, die digital zur Verfügung gestellt werden, auch wirklich exakt den ausgelegten Unterlagen entsprechen. Hier empfiehlt sich, durch eine entsprechende Aktennotiz für sich zu dokumentieren, welche Unterlagen für welchen Zeitraum ins Internet gestellt werden und dass diese auch wirklich eins zu eins den Papierunterlagen entsprechen. Und schließlich will ich noch darauf hinweisen, dass im Gesetzgebungsverfahren noch ein allgemeines Widerspruchsrecht für Vorhabenträger eingeführt wurde, die zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der Veröffentlichung von Unterlagen im Internet widersprechen können, was insbesondere für vorhabenbezogene Bebauungspläne mal relevant werden kann. Gut, so viel mal zu den Paragraphen 3. Eine im Vergleich dazu eher untergeordnete Bedeutung für die Praxis hat die Regelung des Paragraphen 4, die sich auf die Abgabe von Erklärung zur Niederschrift bezieht. Für die Bauleitplanung oder für das Bauleitplanverfahren hat sie Relevanz, als während der Offenlage Stellungnahmen hinsichtlich des Planentwurfs ja anerkannterweise nicht nur schriftlich, sondern gerade auch mündlich zur Niederschrift der Behörde abgegeben werden können. Und der Paragraph 4 sieht jetzt hier vor, dass Erklärungen zur Niederschrift, die in der Zwischenzeit ja ohnehin eher selten praktiziert werden, dass die generell ausgeschlossen werden können, wenn zum einen wieder die Erklärungsfrist Ende März nächsten Jahres endet und zum anderen, und das ist jetzt das Entscheidende, von der Behörde festgestellt wird, dass eine Niederschrift nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Möchte also eine Gemeinde hiervon Gebrauch machen, so ist sie verpflichtet, insoweit eine positive Feststellung zu treffen. Und ich kann nur empfehlen, auch hier machen Sie aktenkundig, weshalb eine Niederschrift auch unter Schutzvorkehrung, etwa durch Trennscheiben oder nach Terminvereinbarung, warum die nicht möglich erscheint. Denkbar könnte das meiner Auffassung nach gerade mal bei erheblichen Personalengpässen sein. Sollte man dann diesen Ausschluss vollziehen, wird weiter verlangt, dass die Behörde zwingend aber einen Zugang für elektronische Erklärungen bereitzuhalten hat und sie muss auf diese Möglichkeit dann auch in der entsprechenden Bekanntmachung hinweisen. Dieser Hinweis darf nicht vergessen werden, das kann durchaus mal leicht passieren. Und als elektronische Erklärung seitens des Bürgers reichen dann einfache, nicht signierte E-Mails aus. Allerdings kann man sich auch hier fragen, ob das überhaupt so sachgerecht ist. Wieso? Weil mit der Niederschrift will man ja eigentlich solchen Personen unter die Arme greifen, die sich nicht ausreichend sprachmächtig für eine schriftliche Stellungnahme fühlen. Und ob man diesen dann mit einem Verweis auf eine E-Mail wirklich weiterhilft, das mag ich bezweifeln. Sicherlich müsste man aber daher auch andere niedrigschwellige Formen der Beteiligung, also etwa eine Tondatei oder ähnliches, auch anerkennen. Gut, das war jetzt noch ein Blick auf den Paragraphen 5, auf die Regelung zum Umgang mit Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen in Zeiten der Pandemie. Die Bedeutung dieser Vorschrift liegt allen voran im Fachplanungsrecht, wo ja regelmäßig verpflichtende Erörterungstermine einen ganz zentralen Verfahrensschritt bilden. Aber hat diese Vorschrift überhaupt Relevanz fürs Bauleitplanverfahren? Da zeigt sich bislang noch nicht so eine ganz einheitliche Linie ab. Um das verständlicher zu machen, möchte ich ganz kurz die Grundstruktur dieser Norm ein bisschen umreißen. In den Paragraphen 5 wird unterschieden zwischen sogenannten fakultativen Erörterungsterminen und mündlichen Verhandlungen, die also im Ermessen der Behörde stehen, und obligatorischen, verpflichtenden Erörterungsterminen, deren Durchführung im jeweiligen Fachrecht zwingend angeordnet sind. Bei den fakultativen Erörterungsterminen kann die Behörde jetzt nach dem Paragraphen 5 bei ihrer Ermessensausübung auch die gegenwärtigen Beschränkungen aufgrund der Pandemie als ein Ermessensbelang berücksichtigen. Das ist zulässig jetzt. Wenn Erörterungstermine hingegen verpflichtend vorgeschrieben sind, können diese jetzt neu durch sogenannte Online-Konsultationen ersetzt werden. Das ist eine besondere Form eines digitalen wechselseitigen Austauschs, die bislang vor allen Dingen aus dem Verfahren vor der Europäischen Kommission bekannt ist. Oder sie können bei Einverständnis aller Beteiligten auch durch Telefon- und Videokonferenzen ersetzt werden. Wie können diese Vorschriften jetzt gegebenenfalls Relevanz haben fürs Bauleitplanverfahren? Hier denke ich, müsste man zunächst beachten, dass in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung ein mündlicher Erörterungstermin ja nicht zwingend vorgesehen ist. Die Äußerungsmöglichkeit der Öffentlichkeit beschränkt sich auf die Abgabe von Stellungnahmen. Das heißt, die neuen Möglichkeiten zu Online-Konsultationen, zu Telefon- und Videokonferenzen dürften in der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung keine Bedeutung haben. Und auch die am Ende des Bebauungsplanverfahrens stehende Beschlussfassung im Gemeinderat ist nicht als Erörterungstermin oder eine mündliche Verhandlung im Sinne des Plan-SIGs anzusehen, obwohl mir auch das Normverständnis schon begegnet ist. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gern einen ganz kleinen Schlenker mit Ihnen machen ins Kommunalrecht und kurz auf die Neufassung unserer Gemeindeordnung hinweisen. Unser Landesgesetzgeber hat ja zwischenzeitlich auf das Problem der Arbeitsfähigkeit der Gemeinderäte reagiert und einen neuen Paragraphen 37a Gemeindeordnung geschaffen und damit eine Rechtsgrundlage für digitale Sitzungen des Gemeinderats, wodurch seither auf die persönliche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Sitzungsraum verzichtet werden kann. Ich habe Ihnen den Wortlaut dieses neuen Paragraphen 37a hier mal auszugsweise abgedruckt, eine Vorschrift, die durchaus nicht unumstritten ist. Und digitale Gemeinderatssitzungen sind seither in zwei Fallgruppen notwendiger Sitzungen zulässig. Zum einen bei Gegenständen einfacher Art, wozu aber die Beschlussfassung über den Bebauungsplan sicher nicht zu fassen ist. Und zum anderen in Notsituationen, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Und die aktuelle Pandemielage stellt nach dem Willen des Gesetzgebers eben eine solche Situation dar, weshalb bereits nach der Gemeindeordnung die Durchführung digitaler Sitzungen in Baden-Württemberg aktuell möglich ist. Grundsätzlich setzt eine digitale Sitzungsführung eine Regelung in der jeweiligen Hauptsatzung der Gemeinde voraus. Aufgrund der aktuellen Lage können Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bis Ende des Jahres allerdings noch eine digitale Sitzung auch ohne eine entsprechende Regelung in der Hauptsatzung einberufen. Sollte das jedoch auch fürs künftige Jahr beabsichtigt sein, muss man jetzt wirklich darauf Acht geben, dass ab Beginn 2021 dann eine entsprechende Regelung in der Hauptsatzung gegeben ist. Möglich sind dann über diese Neuerungen also digitale Sitzungen, vor allen Dingen in Form von Videokonferenzen. Und das ist dann in der Tat auch schon ein wesentlicher Unterschied zu dem, was der § 5 Plan SiG ermöglicht. Wir haben hier im Kommunalrecht ja einen ganz hohen Stellenwert der Öffentlichkeit und deshalb braucht es hier zwingend eine Übertragung von Bild und Ton. Reine Telefonkonferenzen sind also nach Gemeindeordnung unzulässig. Und bei öffentlichen Sitzungen verlangt die Neuregelung zudem, dass eine Übertragung noch in einen öffentlich zugänglichen Raum erfolgt. Nicht ganz unumstritten ist, ob dieser 37a auch Hybrid-Sitzungen ermöglicht. Jedenfalls das Innenministerium versteht die Norm so, dass das nun zulässig sein soll. Soweit möchte ich aber auch mit diesem kleinen Ausflug in dieses Kommunalverfassungsrecht auch bewenden lassen. Da können wir gegebenenfalls ja bei der Aussprache nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir waren hierauf ja auch nur deshalb gekommen, weil wir uns mit den Paragraphen 5 befasst haben und der Frage, ob es im Bauleitplanverfahren zwingende Erörterungstermine gibt. Davon dürfte meiner Auffassung nach nicht auszugehen sein. Nachdenken kann man aber noch darüber, wie der im Bauleitplanverfahren vorgeschriebene Schritt der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung, der ja der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung vorausgeht, wie der einzuordnen ist. Denn im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung muss man der Öffentlichkeit Gelegenheit geben, sich zu äußern, die Angelegenheit zu erörtern. Und da steht der Gemeinde ein weiter Gestaltungsspielraum zu und Veranstaltungen zur Erörterung der Planung sind in der Praxis ja ein durchaus etabliertes Format. Man kann sie begrifflich unter dem Begriff des Erörterungstermins fassen. Dann wären das fakultative Erörterungstermine, dann wären aber auch nach dem Willen des Gesetzgebers und der Gesetzesbegründung auch hier ausdrücklich Online-Konsultationen und Telefon- und Videokonferenzen zulässig. Abschließend für die baurechtlichen Experten unter Ihnen vielleicht noch einen kurzen Hinweis auf den Umgang mit Verfahrensfehlern. Das ist ja ein Aspekt, der in der Praxis der Bauleitplanung ein wichtiges, mitunter aber sehr leidiges Thema darstellt. Gerade Fehler in der Öffentlichkeitsbeteiligung stellen ja leicht zu rügende Verfahrensfehler dar. Und hier ist es so, dass jetzt der § 6 Absatz 3 ebenfalls Fehlerfolgenregelungen vorsieht und dazu im Kern die bekannten Regelungen der § 214, 215 BauGB für anwendbar bzw. analog anwendbar erklärt. Insgesamt ist zum Planungssicherstellungsgesetz damit festzuhalten, dass es vom Gros der Behörden mit Erleichterung als ein wichtiger Beitrag zur Rechtsklarheit und Rechtssicherheit aufgenommen wurde. Es bringt für zahlreiche wichtige Bereiche des Verwaltungshandelns pandemiebedingt einen ja längst überfälligen Digitalisierungsschub mit sich, wenn er auch im Baurecht nicht so stark ausfällt wie in anderen Bereichen. Eine echte Neuerung stellt vor allen Dingen dieses Verfahren der Online-Konsultation dar, dem zwar nicht in der Bauleitplanung, aber in vielen umweltrechtlichen Verfahren eine besonders große Relevanz zukommen dürfte, dort aber aktuell auch Gegenstand von intensiven Diskussionen ist. Für die Praxis der Bauleitplanung dürften vor allen Dingen die Regelungen der § 3, 4 und 6 Bedeutung haben. Vieles, was hierdurch für die Bauleitplanung jetzt vorgesehen wird, ist jedoch, wie wir gesehen haben, nicht grundlegend neu, sondern bereits seit der BauGB-Novelle von 2017 als zusätzliches digitales Angebot Verfahrensbestandteil. Jetzt werden die Möglichkeiten der Internetnutzung noch stärker betont. Allerdings können auch in Corona-Zeiten die Kommunen nicht alle Verfahrensschritte ins Internet verlagern, sondern müssen weiterhin analoge Beteiligungsmöglichkeiten anbieten. Gepaart mit weiteren laufenden Digitalisierungsschritten in den Behörden führt das Plan-SiG aber jedenfalls zu einer spürbaren Verstärkung des digitalen Arbeitens der Verwaltung, auch im Bereich des öffentlichen Bau- und Planungsrechts. Wie die Reise insoweit jetzt nach Ende März nächsten Jahres weitergeht, bleibt noch abzuwarten. Evaluation des Gesetzes ist geplant, die zeigen soll, welche Instrumente sich im Praxistest bewährt haben, sodass diese gegebenenfalls auch nach der Pandemie dann sinnvoll weiter eingesetzt werden können. So viel möchte ich aber jetzt mal als Überblick zum Plan SIG an dieser Stelle es auch genügen lassen. Abschließend möchte ich jetzt noch ein paar Sätze zu der zweiten Aktivität des Krisengesetzgebers verlieren und damit auf diese Sonderregelung des Paragraphen 246b BauGB zu sprechen kommen. Diese Neuregelung war eine sehr schnelle Reaktion auf das extreme Ausbruchsgeschehen Mitte, Ende März in Deutschland und der ganz immensen Sorge geschuldet, dass sich auch in Deutschland die Bilder aus anderen Ländern, insbesondere natürlich Italien, mit hoffnungslos überlasteten Krankenhäusern wiederholen könnten. Dem wollte man vorbeugen und hat daher die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um gegebenenfalls sehr kurzfristig ausreichende medizinische Versorgungskapazitäten aufzustocken. Dazu wurde jetzt eine sehr weitreichende Abweichungsbefugnis vom geltenden Bauplanungsrecht ermöglicht, wobei eine ganz deutliche Anlehnung an das Flüchtlingssonderbaurecht erfolgt ist. Was regelt die Neuerung jetzt in absoluter Kürze? Zunächst mal zu den materiellen Voraussetzungen. Erfasst wird die Bereitstellung von Anlagen für gesundheitliche Zwecke, die jedoch, und damit wird der Anwendungsbereich auch deutlich verengt, spezifisch zur Versorgung von Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben oder möglicherweise infiziert haben, dienen müssen. Corona-Anlagen in diesem Sinne sind damit also vor allen Dingen natürlich Notkrankenhäuser. Man denke etwa an das Corona-Notfallkrankenhaus auf dem Berliner Messegelände, das, glaube ich, nach 4 Wochen Bauzeit fertiggestellt war. Oder provisorische Intensivstationen, aber auch Quarantäneeinrichtungen, Isolierstationen, Großhallen mit Behandlungsbetten und nach Sinn und Zweck wohl auch Testzentren. Nicht aber etwa Unterkünfte für zusätzlich eingesetztes Pflegepersonal. Die unterfallen dieser Einschränkung natürlich nicht. Erfasst werden da sehr weitgehend die auf diese Anlagen bezogenen Vorhaben. Das meint nicht nur die Neuerrichtung entsprechender Anlagen, sondern auch bauliche Änderungen an bereits bestehenden Gesundheitseinrichtungen sowie Nutzungsänderungen bislang anders genutzter Anlagen für jetzt die eben genannten Zwecke. Voraussetzung ist dabei, dass Vorhabenträger ein Bund, ein Land, ein Landkreis, eine Gemeinde oder ein beauftragter Dritter ist. Und es werden zudem wirklich hohe Bedarfsanforderungen an diese Vorhaben gestellt. Diese Sonderregelung kann nur eingreifen, wenn andernfalls dringend benötigte Anlagen überhaupt nicht oder jedenfalls nicht rechtzeitig bereitgestellt werden könnten. Insofern wäre vor einer Anwendung dieser neuen Regelung stets zunächst plausibel zu machen, weshalb diese Gesundheitsanlagen nicht schon nach den geltenden bauplanungsrechtlichen Vorschriften realisiert werden können. Von der Rechtsfolge her lässt die Regelung in Anlehnung an das Flüchtlingssonderbaurecht einem ermessensfähige Abweichung von wirklich allen Vorschriften des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung im Sinne einer denkbar weitgehenden Abweichungsbefugnis zu, und zwar sowohl von Verfahrensvorschriften als auch von inhaltlichen Vorgaben. Es kann also vor allen Dingen in allen Baugebieten nach den Vorgaben der Bau-NVO, etwa zur Art und Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise, zur überbaubaren Grundstücksfläche, sowie im unbeplanten Innenbereich wie auch im Außenbereich von den Anforderungen der Paragraphen 34 und 35 BauGB abgewichen werden. Voraussetzung für das alles ist aber, und das ist das Entscheidende, dass die Abweichung verhältnismäßig ist, und das bezieht sich sowohl auf die inhaltlich, also auf den Umfang der Abweichung, als auch auf die zeitliche Dauer. An weiteren Punkten möchte ich jetzt nur noch 2, 3 herausgreifen. Zunächst, was die Zulässigkeit die Zuständigkeit anbelangt. Da ist es so, dass die Zuständigkeit für die Grundentscheidung unverändert bei der unteren Baurechtsbehörde bleibt. Die Entscheidung über diesen Abweichungsteil, die liegt jetzt allerdings bei der höheren Verwaltungsbehörde für uns in Baden-Württemberg, also bei den Regierungspräsidien. In zeitlicher Hinsicht ist die Sonderregelung derzeit eng befristet auf Ende diesen Jahres. Dabei ist auch klargestellt worden, dass Baugenehmigungen unter Abweichung noch bis Ende des Jahres erteilt werden können. Für die Anlage oder für die Nutzung gilt diese Frist aber hingegen nicht. Weitere flankierende Aspekte, die die Neuregelung vorsieht, die habe ich Ihnen hier jetzt nochmal angeführt, möchte ich jetzt aber in Anbetracht der Zeit nicht weiter vertiefen. Insgesamt kann man feststellen, dass durch diese Neuregelung eine ganz umfassende Abweichungsbefugnis ins Leben gerufen wurde, der jedoch durchaus auch das Potenzial zuzusprechen ist, die Planungshoheit der Gemeinde mitunter empfindlich zu beschränken. Da in den allermeisten Baugebieten Anlagen für gesundheitliche Zwecke aber allgemein oder zumindest ausnahmsweise zugelassen werden können oder entsprechende Anlagen auch über eine Befreiung genehmigungsfähig sein können, war diese neue Abweichungsbefugnis von Beginn an sicherlich auf extreme Notstände beschränkt, die sich zumindest bislang nicht in größerem Umfang bewahrheitet haben. Ob eine Verlängerung der Norm über den Jahreswechsel hinaus erwogen wird, wird sicherlich jetzt von den kommenden Wochen abhängen und zudem auch von den Rückmeldungen einer derzeit gerade laufenden Praxisabfrage. Damit möchte ich es dann gerne auch soweit mit meinem Überblick zu den städtebaulichen Neuerungen im Zuge der Corona-Pandemie bewenden lassen. Wir haben gesehen, dass vor allen Dingen die Neuerungen durch das Planungssicherstellungsgesetz in der Praxis von Bedeutung sind und sicherlich auch bleiben werden. Auch wenn für den besonders praxisrelevanten Bereich der Bauleitplanverfahren hier jetzt nichts völlig Neues mit sich gebracht wurde, wird doch dieses Plan-SiG insgesamt jedenfalls die Digitalisierung von Verfahren vorantreiben und es bleibt angesichts der geplanten Evaluation des Gesetzes zu hoffen, dass einzelne, dann praxisbewährte digitale Beteiligungsmöglichkeiten in die Nach-Corona-Zeit, wann immer diese denn dann auch beginnen mag, überführt werden und so weitere Schritte zu einer bürgerfreundlichen Digitalisierung der Verwaltung vollzogen werden können. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf Ihre Fragen und interessieren würde mich natürlich vor allen Dingen, gerade vielleicht auch an die Praktiker unter Ihnen, ob schon Erfahrungen gesammelt wurden mit diesen Neuerungen und wenn ja, was da in der Praxis Schwierigkeiten bereitet hat oder was auch tatsächlich als Erleichterungen gesehen wurden. Aber selbstverständlich stehe ich Ihnen natürlich auch für alle weiteren Rückfragen sehr gerne zur Verfügung. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank an die Kollegin Wunderle für den sehr lehrreichen Vortrag. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen, gerne auch im Chat zu formulieren. Ich möchte aber um Verständnis bitten, dass wir spätestens um 15.55 Uhr die Fragerunde beenden müssen, weil wir dann noch einen weiteren Vortrag vom Kollegen Walker hören. Ich würde Sie auch bitten, die Fragen auf Verständnisfragen zum Vortrag und den Erfahrungen zum Gesetz beschränken. Allgemeine Diskussionsbeiträge bitte ich im Anschluss an den zweiten Vortrag zu stellen. Bitte schön, wir haben Zeit für Ihre Fragen. Wir können die Fragen vorlesen, wenn Sie sie im Chat stellen.
Genau, also ich kann ja vor allen Dingen aus dem Teilnehmerverzeichnis nicht genau entnehmen, wer jetzt da aus der Praxis ist, wer aus der Kollegenschaft, also aus der Kollegenschaft, das sehe ich natürlich, aber aus der Studierendenschaft ist. Und da, wie gesagt, wäre gerade diese Frage, wenn es Praktiker unter Ihnen gibt, haben Sie damit Erfahrung gesammelt? Wenn ja, welche? Sehen Sie ein großes Bedürfnis? Wie geht es Ihnen momentan? Genau.
Ja, hier ist eine Frage und zwar, kann eine klassische Offenlagewirkung durchgeführt werden, wenn Terminvereinbarungen notwendig sind?
Ja, vielen Dank, Herr Mark, ja, eine sehr gute Frage. Das betrifft ja jetzt die Frage, wie sieht es mit dem traditionellen Auslegungsverfahren aus? Und da hatte ich auch angesprochen, da gibt es ja ganz unterschiedliche Rechtsprechungen dazu, wann noch der vom Umfang her die klassische Offenlage eingehalten werden kann. Und da hat die Rechtsprechung so ein bisschen die Linie entwickelt, dass grundsätzlich das Erfordernis von Terminvereinbarungen, dass das zulässig sein können. Sie können das vorsehen und sagen, dass Einsichtnahmen nur nach Terminvereinbarung erfolgen. Allerdings sollte man das dann als einen Hinweis, also als nicht als zwingendes Ausschlusskriterium formulieren, sondern versuchen, dass man das eher weich formuliert und immer auch die Möglichkeit gibt, durch einen Verweis auf Öffnungszeiten klarzumachen, dass natürlich Spielräume bestehen und dass vor allen Dingen die Zeiten, in denen die Bürger Zugang haben zu den Unterlagen, dass die nicht unverhältnismäßig begrenzt werden. Also wenn man da gab es verschiedene Entscheidungen von den Gerichten dazu, die gesagt haben, es hängt auch je nach Größe der Verwaltung ab, wann dieser Zeitraum der Beschränkung nicht mehr zulässig ist. Also wenn Sie ihn wirklich nur noch sagen, an zwei Vormittagen die Woche ist die Einsichtnahme möglich bei einer normal großen Gemeinde, dann ist das sicherlich zu wenig. Während wenn man anerkannt hat, wenn es eine Gemeinde ist, die jetzt ehrenamtlich verwaltet wird, da sieht es wieder anders aus. Da kann der Verweis auf vielleicht solche zwei Vormittag- oder zwei Nachmittag- oder Abendtermine eventuell auch zulässig sein. Das heißt also auf Ihre Frage, grundsätzlich können Sie Terminvereinbarungen schon verlangen, aber Sie müssen darauf achten, dass der zeitliche Rahmen insgesamt nicht zu sehr eingeschränkt wird. Und vor dieser Unsicherheit gerade ist es doch, denke ich, zu empfehlen, zu sagen, den Weg jetzt zu gehen über den Paragraphen 3 Plan SIG und insofern auf das Verfahren im Internet zu verweisen und dann das, was Sie leisten können als Gemeinde vor Ort, als so ein zusätzliches Informationsangebot anzubieten. Ich denke, dann sind Sie auf jeden Fall an der sicheren Seite.
Gut, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen?
Ja, ich denke, diejenigen, die sich vielleicht noch nicht mit dem Plan SIG befasst hatten, war das jetzt auch erstmal sehr viel auf einmal. Ich habe extra gedacht, ich beschränke mich jetzt mal auf das Bauleitplanverfahren, was ja für die meisten von großer Relevanz ist. Momentan in der politischen Diskussion ist vor allen Dingen sind ganz stark auch die umweltrechtlichen Verfahren, die großen Verfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz etc. Und da spielt eine große Rolle momentan gerade dieses Online-Konsultationsverfahren, wie man das durchführen kann und ob man das später überführen möchte. Aber ich denke jetzt mal, dass für vielleicht den meisten Teilnehmer der Veranstaltung hier doch das klassische Bauleitplanverfahren erstmal das dringlichste oder das praxisrelevanteste sein dürfte. Ist da noch irgendwas offen geblieben oder sonst auch gerne zu den weiteren Themen des Plan SIG? Oder natürlich auch zum 246b BauGB. Also wenn da jemand Erfahrung gemacht hat, würde mich das natürlich auch interessieren.
Sie haben natürlich auch Gelegenheit, Fragen uns schriftlich einzureichen. Wir werden sie dann an die Kollegin Wunderle weiterleiten. Die Kollegin Wunderle ist auch bereit, ihre Materialien zur Verfügung zu stellen.
Genau, würde ich machen, also, ja.
Vielleicht ergeben sich dann im Nachgang auch noch Fragen, die Sie gerne noch stellen können.
Gut, das sieht so aus, als wenn erstmal nichts da ist. Wie gesagt, sehr gerne nehmen Sie das Angebot wahr. Wenn sich das mal ein bisschen gesetzt hat bei Ihnen und da sind noch Fragen im Nachgang, dann können Sie natürlich gerne da noch auf uns zukommen. Dann, und vielleicht ergibt sich auch was nach dem Herrn Walker da noch, ja.
Genau, nochmals herzlichen Dank an die Kollegin Wunderle. Ich möchte jetzt unseren zweiten Referenten für heute vorstellen. Christian Walker ist ebenfalls Professor an der Fakultät 1, und zwar seit 2011. Er hat Jura studiert an der Universität Tübingen, hat dort promoviert zu einem baurechtlichen Thema, war in der Praxiszeit zunächst Rechtsanwalt bei der Kanzlei CMS Hasche Siegle. Dann war er bei Vermögen und Bau in Stuttgart, befasst vorwiegend mit dem Thema Stuttgart 21, was auch sehr gut zu seinem Vortrag passt, und ist an der Hochschule auch der Leiter des Vertiefungsstudiengangs Bauen, Plan, Umwelt. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen diesen Vertiefungsstudiengang absolviert. Ich freue mich jetzt auf den Vortrag vom Kollegen Walker und darf ihm hiermit das Wort erteilen.
Lieber Fritz, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich hier anschließen darf. Ich sehe viele ehemalige Studenten in der Teilnehmerliste. Es ist schön, wenn wir wieder auf diesem Weg in Kontakt kommen. Wir werden jetzt ein bisschen verfassungsrechtlicher werden, weil ich diese Plattform nutzen möchte, um mal auch für diejenigen, die schon ein paar Jahre von der Hochschule weg sind, um mal die Verbindungslinien von Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht aufzuzeigen, um etwas grundsätzlicher zu werden. Was sind die Vorgaben an Planung, an Planungsrecht? Sie gestatten mir, dass ich in dieser ungewöhnlichen Lage eher mit einem Ausblick starte, nämlich Stadtentwicklung nach Corona. Was wird sie prägen? Wir haben auf der einen Seite schon vor Corona gehabt eine erhebliche Tendenz zum Homeshopping. Dieses Homeshopping führt, das wissen wir alle, dazu, dass der Einzelhandel in Probleme gerät. Wir werden, wenn Corona noch länger dauert, und das wird es aller Voraussicht nach, viel zu tun haben mit leerstehenden Einzelhandelsflächen in Innenstadtbereichen. Dort wird sich nicht nur Fragen der Städtebauförderung stellen, sondern meines Erachtens kann es in manchen Lagen so sein, dass man sich sehr viel grundsätzlichere Fragen stellen muss. Nehmen wir zum Beispiel ein Gebiet, das bisher ein Mischgebiet war und in dem die letzten Einzelhandelsbetriebe weggebrochen sind, eine Umnutzung stattfinden soll hin zum Wohnen. Da wird man möglicherweise die Bau-NVO erweitern, verändern müssen, um diesen Lagen gerecht zu werden. Auf der anderen Seite geht es, wenn wir über Corona reden, mittlerweile um eine veränderte Mobilität. Es geht nicht nur über Radwege, vernetzte Radwege, sondern die gravierende Förderung, die der Gesetzgeber angestoßen hat, bezieht sich vor allem auf den Bereich Elektromobilität. Das ist ein Bereich, den wir in den Vordergrund rücken müssen, sei es durch Stromtankstellen oder Schnellladestationen, wo sich baurechtliche Probleme stellen, bis hin zu den Autos, den veränderten Autos, die auf den Markt kommen. Sie sind digitalisiert. Sie sind ausgerichtet mehr auf das autonome Fahren. Da wird in der Zukunft wesentlich mehr Musik drin sein. Die Straße wird nicht mehr unbedingt definiert sein über das, was durch Verwaltungsverfahren ging und was durch Bürgerbeteiligung ging oder Emissionsschutz geprüft wurde, sondern die Straße wird definiert sein letztlich über das, wo der Betreiber des autonomen Fahrens, und es mag auch ein privater Betreiber sein, uns langschickt. Es ist also eine staatliche Aufgabe, diese Standortdaten zur Verfügung zu stellen. Aber, und jetzt komme ich zum Thema, wir wollen heute hinein in das Planungsrecht. Und ich will es aufhängen an Bestrebungen des Bundesverkehrsministers, gänzlich neue Eisenbahnlinien zu schaffen, europäische Eisenbahnlinien, für die bisher die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Alles soll uns zum Thema führen, wie können wir schnell reagieren. Corona hat nichts Neues gebracht in Stadtentwicklung und Mobilität. Aber Corona hat vorhandene Trends dynamisiert in einer Art und Weise, dass man sich überlegen muss, wie kommt das Verwaltungsverfahren hier mit? Wie können wir schnell agieren im Bereich des Planungsrechts? Und hier soll eines hier in den Mittelpunkt heute rücken, nämlich Planfeststellung durch Gesetz. Das ist das, was der Bundesgesetzgeber bereits im letzten Koalitionsvertrag, beziehungsweise die Koalitionspartner im letzten Koalitionsvertrag favorisiert hatten im Bereich der Verkehrswegeplanung. Wie ist der Stand der Verkehrswegeplanung, wie ist der Stand der Planfeststellung 30 Jahre nach der Einheit? Er hat eine gewisse Zyklik durchlaufen. Kurz nach der Wiederherstellung der Einheit hatten wir schon einmal eine große Beschleunigungsdiskussion. Diese Beschleunigungsdiskussion hat damals unter anderem dazu geführt, dass ein Teilstück einer Eisenbahnlinie, nämlich der Südumfahrung Stendal, ein Teil der Eisenbahnstrecke Berlin-Ebisfelde, Plan festgestellt wurde durch Bundesgesetz, später auch durch Bundesverfassungsgericht aufgegriffen, diese Entscheidung. Es gab noch eine weitere Maßnahme, ein Autobahnvorhaben, was aber nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Damals Verfahrensbeschleunigung mündete dann 2006 in einem Gesetz zur Beschleunigung des Planungsverfahrens. Dann kam eine gänzlich andere Phase, auch herbeigerufen in der Öffentlichkeit durch Stuttgart 21, eine Stärkung der Bürgerbeteiligung im Planungsverfahren, eine vermehrte Mitnahme und Beteiligung war das gesetzgeberische Ziel. Mittlerweile muss man aber feststellen, dass die Teilnahme an Beteiligungsverfahren etwas nachlässt. Auch hat der Gesetzgeber, wenn man genau schaut, mittlerweile ganz andere Vorhaben. Die Richtung geht nunmehr wieder in Richtung Verfahrensbeschleunigung. Das ist festzumachen an zwei Gesetzen zu den Planfeststellungsverfahren, die es schon in dieser Legislaturperiode gab, mit dem Ziel der Beschleunigung. Und das vor allem jetzt festzumachen an einem Gesetz aus dem März diesen Jahres, nämlich an dem etwas sperrigen Gesetz, Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz. Damit will der Gesetzgeber Planfeststellung durch Gesetz ermöglichen. Und zwar wie folgt. Dieses Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz legalisiert noch kein Vorhaben. Es ist lediglich die erste Stufe, die Vorhabenlegalisierung durch Gesetz in einer zweiten Stufe möglich machen soll. Wichtig war aber diese erste Stufe, weil hier behördliche Zuständigkeiten begründet wurden. Nehmen wir das zum Anlass, in dieses Gesetz etwas einzutauchen und uns als andere Verfahren, als Alternative zum Planfeststellungsverfahren etwas anzuschauen. Ganz kurz Planfeststellung. Was ist das? Planfeststellung nach Badura, eine Unternehmergenehmigung mit planungsrechtlichem Einschlag, wobei dieser planungsrechtliche Einschlag in der Praxis sehr intensiv ausfällt. Und genau da liegt sozusagen der Haken der Planfeststellung. Wir alle wissen, dass Planfeststellungsverfahren oft sehr lange dauern. Der Gesetzgeber versucht sich hier an einer Abhilfe wie folgt. Zunächst gibt es auch bei einer Vorhabenlegalisierung durch Gesetz eine frühe Öffentlichkeitsbeteiligung, wie im Planfeststellungsverfahren. Genauer gesagt, sie ist hier sogar obligatorisch, anders als im eigenen Planfeststellungsverfahren. Und sie wird ebenfalls im Planfeststellungsverfahren durchgeführt durch den Vorhabenträger. Dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung schließt sich dann offiziell das sogenannte vorbereitende Verfahren an, ein Verfahren, das bei der Planfeststellungsbehörde läuft. Es ist weitgehend parallel gestaltet, weitgehend entsprechend gestaltet den Vorschriften über ein Planfeststellungsverfahren. Also es beinhaltet zum Beispiel auch ein Anhörungsverfahren. Ist der Plan weit gediehen, so kommt es zu einer Vorabprüfung der Behörde. Die Behörde hat zu prüfen, nach dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, ob es sich um ein Vorhaben handelt, das möglicherweise besser durch Gesetz zugelassen werden kann als durch Verwaltungsverfahren. Dabei hat die Behörde vor allem zu überlegen, ob das Gesetz eine wesentliche Beschleunigungswirkung mit sich bringt gegenüber dem Verwaltungsverfahren. Es ist dann anschließend das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, das eine Ermessensentscheidung zu treffen hat hinsichtlich der Frage, ob jetzt ein Gesetzgebungsverfahren durchgeführt werden soll oder ob das Verfahren zu Ende gebracht werden soll im Rahmen einer behördlichen Planfeststellung. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Bundesministerium den Weg des Gesetzes wählt und es ist dann die Frage, wie es weiter vorzugehen. Die Behörde erstellt dann einen Abschlussbericht. Dieser Abschlussbericht sieht ähnlich aus wie die Planfeststellungsunterlagen in einem Planfeststellungsverfahren. Es werden Alternativen aufgezeigt. Es darf auch ein Vorschlag gemacht werden. Wichtig ist aber, dass die eigentliche Abwägung beim Gesetzgeber liegt. Der Plangeber wird der Gesetzgeber sein, also muss ihm die eigentliche Abwägung obliegen. Jetzt kann man sich fragen, ob hier wirklich eine erhebliche Beschleunigungswirkung entsteht durch dieses Verfahren, weil doch das Verfahren relativ ähnlich ist. Im Gegenteil, bis dahin ist es sogar etwas umfänglicher. Der Gesetzgeber muss einbezogen werden. Er muss in Ausschüssen jedenfalls die planerische Abwägung vollziehen, die von der Behörde ja bereits vorbereitet wurde. Der Gag, die wesentliche Beschleunigungswirkung, soll liegen darin, dass gegen ein Gesetz verwaltungsrechtlicher Rechtsschutz, verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz nicht zu erlangen ist. Gegen ein Gesetz ist nur das Vorgehen des Bürgers möglich vor dem Bundesverfassungsgericht. Dort in Form einer Verfassungsbeschwerde. Das heißt, Rechtsschutz wird zu einem Teil ausgehebelt, ganz bewusst. Vor allem soll ganz bewusst so eine Umweltverbandsklage ausgehebelt werden, die in der Vergangenheit teilweise als verzögernd für den Verfahrensablauf empfunden wurde. Wir wollen deswegen einordnen, was sind die Voraussetzungen verfassungsrechtlicher Art an Planung, was sind die Voraussetzungen verfassungsrechtlicher Art an den Verfahrensablauf und versuchen, etwas rauszuschwitzen. Es kann jetzt nur ein Abriss sein in dieser kurzen Zeit, aber versuchen, etwas rauszuschwitzen, ob die Planfeststellung durch Gesetz ein gangbarer Weg ist. Dabei kann zurückgegriffen werden auf die Stendal-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, denn die Eisenbahnstrecke, die damals Anfang der 90er Jahre durch Gesetzplan festgestellt wurde, sie war später Gegenstand einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und hier hat das Gericht als erste entscheidende Norm erwogen, die den Grundsatz der Gewaltenerteilung niedergelegt in Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz. Wichtig ist, das Grundgesetz hat den Grundsatz der Gewaltenteilung nicht rein verwirklicht. Das Grundgesetz geht eher von einer Gewaltenverschränkung aus, von einer Gewaltenbalancierung. Die Gewalten sollen sich gegenseitig kontrollieren, sie sollen sich gegenseitig hemmen, sie sollen sich gegenseitig mäßigen. Aber es muss trotz aller Verschränkung das Gewicht einer jeden Gewalt erhalten bleiben. Keine Gewalt darf nach dem Gewaltenteilungsgrundsatz ein nicht vorgesehenes Übergewicht nach dem Grundgesetz erhalten. Der Kernbereich einer jeglichen Gewalt muss gewahrt bleiben. Was heißt das konkret? Man muss überlegen, gehört nicht Planfeststellung zum eigentlichen Kernbereich von Verwaltung? Darf sie überhaupt dem Gesetzgeber übertragen werden? Das Bundesverfassungsgericht stellt richtigerweise fest, dass sich Planung weder klar der legislativen noch klar der exekutiven zuordnen lässt. Dass es also eine Art Mischform ist, aber die Vorbereitung des Plans muss bei der Exekutiven liegen. Es muss sich auch um eine Materie handeln, die für die Gesetzesform geeignet ist. Dabei sieht das Bundesverfassungsgericht richtigerweise ein besonderes Rechtfertigungsbedürfnis in der Fachplanung, in der Planfeststellung. Denn diese Fachplanung ist üblicherweise der Verwaltung vorbehalten. Für die Verwaltung sprechen hier zum einen der Verwaltungsapparat, zum anderen spricht aber vor allem auch der Sachverstand der Verwaltung dafür, dass Grundfragen der Abwägung an sich bei der Verwaltung richtigerweise untergebracht sind. Da aber die Planung nicht klar nur der Verwaltung zugewiesen ist, kann hiervon auch abgewichen werden. Das Verwaltungsgericht, das Bundesverfassungsgericht sagt klar, es muss ein Ausnahmefall sein und es müssen hierfür gute Gründe bestehen, etwa weil eine schnelle Verwirklichung des Vorhabens von besonderer Bedeutung für das Gemeinwohl ist. Dieses besondere Gemeinwohl wurde damals bei Stendal angenommen durch Ost-West-Verbindungen, die man kurz nach der Wiedervereinigung gebraucht hat, aufgrund einer maroden DDR-Infrastruktur. Ob sie heute vorliegen, das ist die Frage, auf die wir gleich noch kurz eingehen wollen. Ich darf es kurz verknüpfen hier mit der Frage der vertikalen Gewaltenteilung. Vertikale Gewaltenteilung nicht zwingend unterzubringen unter Artikel 20 Absatz 2. Absatz 2 ist die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Hier ist klar, wenn der Bund durch Gesetzplan feststellt, dann muss er die Gesetzgebungskompetenz haben für diese Materie. Die Frage ist aber, ob das reicht. Wichtigerweise braucht der Bund auch die Verwaltungskompetenz für die zu regelnde Materie. Hätte er nämlich nur die Gesetzgebungskompetenz, so würde es bedeuten, dass er planfeststellende Gesetze erlassen kann, die letztlich die Länder entmachten, bei denen in den meisten Materien jedenfalls die Verwaltungskompetenz liegt. Also wir brauchen meines Erachtens die Gesetzgebungs- plus die Verwaltungskompetenz, so bereits auch in den 90er Jahren bereits Ronellenfitsch richtigerweise. Sie liegt aber bei den hier geregelten Materien vor. Sie liegt vor sowohl bei den Eisenbahnen, um die es hier geht, um die bei den Fernbahnen, als auch bei der Planfeststellung im Bereich der Wasserstraßen. Zweite Anforderung. Neben den Anforderungen aus der Gewaltenteilung treten Anforderungen aus Artikel 14 Grundgesetz, aus dem Grundrecht auf Eigentum. Warum? Bei der Planfeststellung geht es klassischerweise auch um eine enteignungsrechtliche Vorwirkung. Nun muss das Gesetz keine enteignungsrechtliche Vorwirkung vorsehen. Also das Gesetz muss nicht über das Ob der Enteignung bereits entscheiden. Aber typischerweise, klassischerweise wird es das tun. Klassischerweise wird diese Projekterlaubnis durch Gesetz dazu führen, dass Bindungswirkungen auch für die Grundstückseigentümer entstehen. Und diese Bindungswirkungen sind zu messen an Artikel 14 Absatz 3. Artikel 14 Absatz 3 lässt die Enteignung zum Wohl der Allgemeinheit zu. Und zwar in zwei Formen. Einmal die Enteignung zum Wohl der Allgemeinheit durch Gesetz. Auf der anderen Seite die Enteignung zum Wohl der Allgemeinheit aufgrund Gesetzes, also durch Verwaltungsakt. Vorliegend hätten wir es natürlich zu tun mit der Enteignung durch Gesetz, an die gewisse Anforderungen zu stellen sind, genau gesagt erhebliche Anforderungen zu stellen sind. Warum? Die auch vorgesehene Administrativenteignung, also die Enteignung durch Verwaltungsakt, kann eben vom Enteignungsbetroffenen, vom betroffenen Bürger angefochten werden vor den Verwaltungsgerichten. Und der Bürger hat vor den Verwaltungsgerichten ein Gericht vor sich mit umfassender Prüfkompetenz. Es ist anerkannt in der Administrativenteignung, dass der Enteignungsberechtigte nicht nur sein Eigentumsgrundrecht geltend machen kann, sondern dass er auch das Vorliegen öffentlicher Belange, die für die Enteignung streiten, zur Überprüfung bringen kann. Denn die Enteignung darf eben nur erfolgen zugunsten öffentlicher Belange. Dieser Kontrollmechanismus ist also da bei der Administrativenteignung. Die Legalenteignung kennt diesen Kontrollmechanismus in dieser Form nicht. Sie verkürzt die Rechtsschutzmöglichkeiten des Bürgers. Der Bürger kann nur Verfassungsbeschwerde einlegen und die Verfassungsbeschwerde ist nicht das Instrument, um hier vollständig zu prüfen und vollständig abzuwägen. Das Bundesverfassungsgericht bemerkt auch in der Stendal-Entscheidung, dass eine Legalenteignung wegen des verkürzten Rechtsschutzes nur dann in Betracht kommt, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Durchführung einer behördlichen Planfeststellung mit erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl verbunden wäre. Diesen erheblichen Nachteilen kann dann nur begegnet werden durch eine gesetzliche Regelung. Also der Maßstab wird hier nochmal nach oben gezogen. Anders als gerade bei der Gewaltenteilung müssen triftige Gründe vorliegen, und es muss um erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl gehen. Nur dann ist es zulässig, dass in Gesetzesform dann festgestellt wird. Drittens, das Verbot von Einzelfallgesetz, normiert Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz. Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz spricht ein Allgemeinheitsgebot aus. Ein Gesetz muss viele Fälle betreffen. Ein Gesetz darf nicht ein Ein-Personen-Gesetz sein. Allerdings ist damit nicht verboten, dass der Gesetzgeber eben einen Einzelfall durch Gesetz regelt, wenn diesen Einzelfall es nur einmal gibt. Also, das Verbot von Einzelfallgesetzen muss zur Handlungsfähigkeit des Staates so ausgelegt werden, dass es dann nicht gilt, wenn der Sachverhalt so beschaffen ist, dass es den zu regelnden Fall eben nur einmal gibt und es sachliche Gründe für diese singuläre Regelung gibt. Auf der anderen Seite enthält der so verstandene Artikel 19 Absatz 1 Grundgesetz letztlich eine Ausprägung des Gleichheitssatzes. Er verbietet dem Gesetzgeber, eine Reihe gleichartiger Sachverhalte aus dieser Reihe einen Fall rauszugreifen und diesen Fall zum Gegenstand einer gesetzlichen Ausnahmeregelung zu machen. Auch daraus können wir wieder Honig saugen für unseren Fall. Fassen wir zusammen. Die Gewaltenteilung, die rechtlichen Anforderungen an eine Legalenteignung und das Verbot von Einzelfallgesetzen führen zusammen zur Frage, ob die hohe Hürde, die hier zu stellen ist, ob sie wirklich bei den Vorhaben, die jetzt zur Genehmigung anstehen, ob sie wirklich eingehalten ist. Nochmal zur Wiederholung. Erforderlich sind triftige Gründe dafür, dass die Durchführung einer behördlichen Planfeststellung mit erheblichen Nachteilen für das Gemeinwohl verbunden wäre. Solche triftigen Gründe können nicht gesehen werden in einem allgemeinen Beschleunigungsziel unter dem Motto, Planfeststellung geht uns eben zu langsam. Sie können auch nicht gesehen werden in einer Lage des Verkehrsvorhabens, beispielsweise Hauptstadtnähe, denn diese Gründe ließen sich in ganz vielen Fällen anführen. Entscheidend ist der Ausnahmecharakter. SIKO hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Systemrelevanz geprägt. Wir brauchen ein systemrelevantes Vorhaben, damit es diesen Vorgaben gerecht werden kann. Das heißt, denkbar wären zum Beispiel Vorhaben bei transeuropäischen Netzen, wenn die Nachbarländer bereits vorgelegt haben in der Infrastruktur und Deutschland letztlich nicht so weit fortgeschritten ist. Denkbar wären auch Lückenschlüsse oder Knotenpunkte, die hier in Betracht kommen für eine Planfeststellung durchs Gesetz. Aber bitteschön, nur Engpassbeseitigungen, weniger als eine Engpassbeseitigung reicht nicht. Zum anderen möchte ich nochmal betonen, Sie sehen hier nochmal Artikel 19 Absatz 1, er beinhaltet eben auch letztlich die Prüfung des Gleichheitssatzes. Das heißt, der Gesetzgeber kommt auch dann in schwieriges Fahrwasser, wenn es zu den jetzt favorisierten Projekten hinzu andere gäbe, die gleichgelagert sind, die aber nicht so priorisiert sind. Was wir also letztlich brauchen, nach meiner Auffassung, was der Gesetzgeber bräuchte, wäre ein Konzept, in dem alle Projektvorhaben erhoben werden und dann muss stringent nach dem Gleichheitssatz heraus aus diesen erhobenen Vorhaben herauskristallisiert werden, welches sind die auf der Zeitschiene und mit absoluter Dringlichkeit, weil es Knotenpunkte sind, weil es Engpässe sind, zu favorisierenden. Das ist bisher nicht erfolgt. Es wird allerdings genügen, wenn es zu dem Zeitpunkt erfolgt, in dem die einzelnen Maßnahmengesetze in Kraft treten, die jetzt zwar angelegt sind in diesem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, allerdings müsste es meines Erachtens trotzdem richtigerweise auf die einzelnen Maßnahmengesetze ankommen. Dann wird klar zu deklarieren sein, warum dieses Verkehrsprojekt priorisiert wird. Die übliche Priorisierung, die zum Teil auch stark politisch geprägt ist, scheint mir nicht ausreichend. In der Literatur wird etwas plastisch die Frage gestellt, ist eine bessere Bahnanbindung der Oberpfalz ausreichend? Nach den eben genannten Kriterien muss man klar sagen, nein, sie wäre es nicht. Gehen wir einen Schritt weiter, nämlich in den Bereich des Rechtsschutzes. Hier wird ja die eigentliche Beschleunigung gesehen. Wenn wir über Rechtsschutz reden, dann reden wir zunächst über die Rechtsweggarantie, üblicherweise Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz. Allerdings ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts richtigerweise seit vielen Jahren gesichert, dass die Rechtsweggarantie keine Anwendung findet, wenn ein Gesetz zur Überprüfung gestellt wird. Die Rechtsweggarantie ist einschlägig bei Akten der öffentlichen Gewalt, aber laut Bundesverfassungsgericht ist der Gesetzgeber nicht öffentliche Gewalt. Dafür werden unterschiedliche Gründe herangeführt. Ich möchte hier nur mal einen nennen aus der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, der aus meiner Sicht da absolut verfängt, nämlich der Grund, es gibt die Verfassungsbeschwerde. Jetzt ist die Frage, gibt es neben der Verfassungsbeschwerde noch einen zweiten Rechtsweg, die Rechtsweggarantie? Und da muss man klar sagen, den kann es nicht geben. Denn ob ein Gesetz gilt oder nicht gilt, muss allgemeingültig festgestellt werden. Es muss eine Normverwerfungskompetenz geben, eine alleinige Normverwerfungskompetenz beim Bundesverfassungsgericht. Ein Verwaltungsgericht könnte immer nur inter partes zwischen den Parteien verwerfen, nie allgemeingültig, jedenfalls in den in Betracht kommenden Klagearten, sodass richtigerweise Artikel 19 Absatz 4 hier keine Anwendung findet. Das heißt nicht, dass es keinerlei Rechtsschutzgewährleistung gibt. Diese folgt vielmehr aus den einzelnen Grundrechten. Der Grundrechtsschutz ist das, was ich den Mittelpunkt dieses Vortrags stellen möchte. Zunächst mit dem Gedanken, wie wirken Grundrechte auf Planung, wie wirken Grundrechte auf Planfeststellungsverfahren und dann auch konkret hier auf die Verfahrensgestaltung, Planfeststellung durch Gesetz. Es gibt Schutzpflichten des Staates. Leben, Gesundheit, Eigentum von Personen sind teilweise durch Planung berührt. Und deswegen, weil es Grundrechte sind, muss der Staat diese Grundrechte schützen, er muss diesen Schutzpflichten gerecht werden und er muss letztlich einfach gesetzliche Regelungen schaffen, um die entsprechenden Verfassungswerte zu schützen. Nun ist es aber so, dass bei der Planfeststellung durch Gesetz eben nur die Verfassungsbeschwerde einschlägig ist. Das heißt, geltend gemacht werden können mit einem außerordentlichen Rechtsbehelf nur die eigentlichen Bedeutungs-, die eigentlichen Wertgehalte der Grundrechte selbst. Kein überschießendes, einfaches Gesetzesrecht. Und hier ist eben festzustellen, dass die einfach gesetzlichen Regelungen über das hinausgehen, was grundrechtlich ein Schutz geboten ist, so bereits Badura festschrieb Lukas. Also es ist mehr im einfachen Recht vorhanden als in den Grundrechten. Grundrecht und grundrechtlich geschütztes Recht müssen auseinandergehalten werden. Das macht auch hier ein Blick aufs Bundesinvestitionsschutzgesetz deutlich. Diese Norm, die ich hier Ihnen präsentiere, ist drittschützend. Das heißt, Nachbarn können bereits dann mit Recht klagen bei einer Planfeststellung, die bei den Verwaltungsgerichten in Überprüfung liegt, wenn sie nur erhebliche Belästigungen erleiden. Wenn wir das Ganze vor die Verfassungsgerichte ziehen, dann sieht die Drittbetroffenheit anders aus. Eine Grundrechtsrelevanz, zum Beispiel des Schutz auf körperliche Unversehrtheit, ist erst dann gegeben, wenn eine Gefahr vorliegt. Eine Gefahr ist aber eine wesentlich höhere Hürde als eine erhebliche Belästigung. Es wird also von der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung herauszukristallisieren sein, wo die Gefährdung wirklich beginnt. Die üblichen Grenzwerte wird man hier nicht heranziehen können. Ähnliches müssen wir feststellen beim Eigentumsschutz. Der Eigentumsschutz, damit müssen wir anführen, den Grundrechtsbetroffenen, den Enteignungsbetroffenen, Betroffenen in Artikel 14 Absatz 3, ginge es um eine Enteignung durch Verwaltungsakt, umfassend geschützt. Er hätte eine umfassende Klagebefugnis vor den Verwaltungsgerichten. Bei der Legalenteignung hat er diesen umfassenden Schutz nicht, wie bereits bemerkt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, aus dem Grundrecht selbst gibt es natürlich einen gewissen Prüfungsmaßstab. Der beschränkt sich aber letztlich darauf, ob der Sachverhalt zutreffend und vollständig ermittelt wurde und ob alle beteiligten Belange umfassend gegeneinander abgewogen sind. Mehr gibt aber der verfassungsrechtliche Maßstab nicht her? Das kann man durchaus in Zweifel ziehen, weil es mittlerweile andere Entscheidungen gibt, andere Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts nach Stendal, die in ihrem Grundrechtsschutz weitergehen. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder auch die Garzweiler-Entscheidung. Beide Entscheidungen betonen, dass effektiver Rechtsschutz gegeben ist. Die Zeugen Jehovas-Entscheidung betrifft zunächst einmal einen Fall, in dem der Gesetzgeber gehandelt hat, obwohl es eher auf der Hand lag, dass eben die Verwaltung handelt. Und hier wird problematisiert, dass der Bürger auch beim Handeln durch Gesetz effektiven Rechtsschutz haben muss und des letztlich verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz fordert mit vollem Prüfungsumfang. Ebenso die Garzweiler-Entscheidung, sie betrifft sogar eine Enteignung, aber sie führt wiederum aus, dass umfassender Rechtsschutz vor den Verwaltungsgerichten zu erlangen sein müsse, aber sie betrifft eben nicht den Sachverhalt einer Legalenteignung. Genauso wie die Zeugen Jehovas Entscheidung natürlich auch nicht. Das heißt, maßgeblich ist aus meiner Sicht die Sonderausschrift Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz. Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz sieht eben ausdrücklich eine Legalenteignung vor. Er steht in einem System mit anderen Verwaltungen, mit anderen Verfassungsvorschriften, die als Abwehrrecht des Bürgers gerichtlich nur die Verfassungsbeschwerde vorsehen. Das heißt, Artikel 14 Absatz 3 steht in einem Abwehrsystem mit der Verfassungsbeschwerde. Das ist hier auch bekannt. Artikel 14 Absatz 3 nimmt also letztlich in Kauf, wenn wir eine Legalenteignung durchführen, dass es Abstriche beim grundrechtlichen Schutz gibt. Wichtig ist eben, dass die hohe Hürde, die es für eine Legalenteignung gibt, eingehalten wurde. Sie liegt eben höher als die Hürde für eine Administrativenteignung und sie fordert, wie schon vorher ausgeführt, die besonders dringlichen Gründe. Kurz zur Frage, wie sieht es mit Verfahrensrecht aus? Kann dieses ebenfalls in der Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gerügt werden, ist es vor allem eine Frage, die sich dann stellt, wenn wir davon ausgehen, dass das Anhörungsverfahren, Kollegin Wunderle hat ja im BauGB ausgeführt zur Anhörung, wenn das Anhörungsverfahren im Planfeststellungsbereich hier nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden wäre. Seit der Mülheim-Herrlich-Entscheidung der ersten geht es in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts um den Grundrechtsschutz durch Verfahren. Er hat allerdings immer eine gewisse Randrolle eingenommen und er hat in der Diskussion der letzten Jahre nie mehr diese tragende Rolle eingenommen. In dieser Mülheim-Herrlich-Entscheidung hatte das Bundesverfassungsgericht ausgeführt, dass eben Verfahrensrechte auch grundrechtlich geprägt sein können. Ja, dass Grundrechte sogar schützendes Verfahrensrecht erfordern können, jedenfalls bei Bau eines Kernkraftwerks. Das wurde in die baurechtliche Literatur, auch in die Rechtsprechung des Baurechts, nie übernommen. Es wurde festgehalten am Dogma der dienenden Funktion des Verwaltungsverfahrens, also einer Funktion des Verwaltungsverfahrens, die letztlich nur darauf gerichtet ist, die rechtmäßige materielle Entscheidung zu finden. Niedergelegt ist dieser Gedanke ja auch in 46 LVWVG zum Beispiel, der ebenfalls dem Wortlaut nach allein darauf abstellen möchte, dass eine rechtmäßige Entscheidung getroffen wurde in materieller Hinsicht. Und es ist dann nicht rügefähig, dass diese rechtmäßige materielle Entscheidung möglicherweise unter Verstoß gegen Verfahrensrecht zustande gekommen ist. Da muss man Zweifel haben in gewissen Konstellationen. Zweifel vor allem, wenn es in der Planung und um eine Abwägung geht zwischen Grundrechtspositionen. Zum Beispiel gehen wir davon aus, dass das Gebiet überplant würde. Wir wechseln mal kurz ins BauGB und dort befindet sich eine Moschee. Die Moscheegemeinde kann sich hinsichtlich ihres Grundrechts natürlich auch auf die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit berufen. Ein zunächst unbeschränkt garantiertes Grundrecht. Anwohner werden sich möglicherweise auf Lärmschutz berufen. Lärmschutz jedenfalls zu einem gewissen Grad abgedeckt durch den Schutz der körperlichen Unversehrtheit in Artikel 2 Grundgesetz. Das heißt, wir können durchaus in Konstellationen kommen, in denen die Abwägung grundrechtlich ausgeformt ist. Und damit müssen wir in diesen Konstellationen jedenfalls zum Ergebnis gelangen, dass dann, wenn es in der Abwägung um Grundrechte geht, auch die Abwägung als solche grundrechtlich determiniert ist. Ja, ordnungsgemäße Abwägung erfordert in diesen Konstellationen dann auch eben ordnungsgemäßes Erheben von Belangen. Und das Erheben von Belangen wird in diesen Konstellationen dann auch zwangsläufig eine Bürgerbeteiligung, eine Öffentlichkeitsbeteiligung einfordern. Das heißt, es gibt durchaus Konstellationen, in denen Öffentlichkeitsbeteiligung grundrechtlich erforderlich ist. Und allein darauf müssen wir den Grundrechtsschutz durch Verfahren beschränken, auf eine Konstellation, in der allein das materielle Recht zum Schutz des Bürgers nicht reicht, sondern zwingend Verfahrensrecht erforderlich ist, wie zum Beispiel das Erheben bei einer Abwägungsposition, die grundrechtlich geschützt ist. Allerdings, wir sollten den Gedanken Grundrechtsschutz durch Verfahren nicht zu weit sehen. Es ist allenfalls eine ganz schwache Ausprägung im einfachen Recht vorhanden durch die verfassungsrechtlichen Vorgaben, die das Verfassungsrecht durchaus macht an Grundrechtsschutz durch Verfahren. An dieser Stelle auch ganz kurz, wie sieht es aus mit Partizipation? Ist Partizipation etwas, das Kraft Grundgesetz ein Beteiligungsverfahren, ein Anhörungsverfahren einfordert? Ist also Bürgerbeteiligung durch das Demokratieprinzip gewährleistet? Das wird teilweise in der Literatur angenommen, wenn auch immer nur angedeutet wird, Öffentlichkeitsbeteiligung sei durch Demokratieprinzip geprägt, mehr auch nicht. Meines Erachtens ist das jedenfalls dann nicht richtig, wenn man davon ausgehen sollte, dass das Demokratieprinzip Bürgerbeteiligung fordert. Als Anhörungsverfahren, die Bürgerbeteiligung ist nicht direkte Demokratie. Sie geht nicht aus vom ganzen Volk. Sie lässt sich deswegen nicht auf das Demokratieprinzip stützen, sondern sie geht aus von wenigen, die sich angesprochen fühlen, wenigen, die betroffen sind. Auch ist es nur eine kommunikative Einflussnahme. Es ist keine Entscheidung in der Sache und deswegen vom Demokratieprinzip meines Erachtens nicht gedeckt. Damit soll nicht verkannt werden, dass Öffentlichkeitsbeteiligung, dass Partizipation heute in Planung eine wesentliche Funktion einnehmen, aber eben eine wesentliche politische Funktion. Urban Governance ist an der Tagesordnung, spätestens seit der Leipzig-Charta und der Habitatprozess der United Nations hat diese Sache nochmals nach vorne gebracht. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sich städtebauliche Ziele teilweise nur über Beteiligung erreichen lassen. Nämlich dann, wenn wir Akzeptanz über Beteiligung schaffen. Ich darf einen Schritt noch weitergehen. Es ist nicht das Verfassungsrecht, das eine Beteiligung einfordert. Es ist Völkerrecht. Es ist die Aarhus-Konvention, ein völkerrechtlicher Vertrag aus dem Jahr 1998, der bewusst einen anderen Weg geht. Mitglieder der Konvention sind die EU und sind auch alle EU-Mitgliedstaaten. Sie sind an dieses Völkerrecht gebunden. Die Konvention geht einen anderen Weg. Sie stellt nicht ab auf Grundrechtsbetroffenheit. Sie stellt nicht ab auf ein subjektiv öffentliches Recht, sondern sie will eine breite Mitwirkung im Rahmen des Umweltschutzes. Da kommt auch der Gedanke der Verbandsklage her. Ja, die Aarhus-Konvention fordert ihn ein. Und jetzt kann man darüber nachdenken, könnte man nicht vom Bundesverfassungsgericht geltend machen, dass laut Grundrechtscharta der EU eben ein wirksamer Rechtsbehelf möglich sein muss. Warum, meine Damen und Herren, prüft das Bundesverfassungsgericht jetzt die Grundrechtscharta der EU? Das ist seit letztem Jahr der Fall, seit den vergessenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Da hat das Gericht darauf abgestellt, dass wenn es um Europarecht geht und die Aarhus-Konvention ist eben in der UVP-Richtlinie umgesetzt, wenn es um Europarecht geht und dieses Europarecht ist vollständig vereinheitlicht, dann gewährt das Bundesverfassungsgericht Rechtsschutz zunächst und grundsätzlich anhand der Unionsgrundrechte, die nationalen Grundrechte treten in den Hintergrund. Wir haben hier eine vereinheitlichte Materie Und wir müssen aber feststellen, dass im Ergebnis das keine entsprechende Prüfungstiefe hat. Ich darf nur einen Satz sagen und zwei Sätze, dann sind wir auch durch. Die Aarhus-Konvention ist in der Auslegung schwierig. Dem Wort nach kann man begründen, dass eine Planfeststellung durchs Gesetz nicht unter die Konvention fällt. Bei einer Auslegung nach Sinn und Zweck nicht. Wir müssen bei der Auslegung nach Sinn und Zweck davon ausgehen. Und so gibt es auch Rechtsprechung des Komitee, das die Konvention auslegt, dass nach Sinn und Zweck auch die Planfeststellung durch Gesetz umfasst sein muss. Das heißt, wir kommen zum Ergebnis. Im Übrigen auch im Europarecht, denn das Europarecht lässt dem Wortlaut nach etwas anderes zu. Aber nach Sinn und Zweck wird auch das Europarecht so auszulegen sein, konventionsfreundlich auszulegen sein, dass ein gerichtlicher Rechtsschutz mit entsprechender Brieftiefe erforderlich ist. Und dieser gerichtliche Rechtsschutz muss zusätzlich zur Verfassungsbeschwerde bestehen. Wir brauchen wegen des Europarechts eine Überprüfungsmöglichkeit der Vorgaben aus der UVP-Richtlinie, zumindest für die Umweltverbände, aber auch für den Grundrecht betroffen. Meine Damen und Herren, wir sind fast zeitlich am Ende. Kurzer Lichtblick vielleicht mit Ihren Fragen. Sie können ja dann die Präsentation in aller Ausführlichkeit hier auch nochmal nachlesen. Wir haben sie online.
Ja, vielen herzlichen Dank auch an den Kollegen Walker für den spannenden Vortrag. Wir sind mit der Zeit schon sehr weit fortgeschritten, deswegen würde ich sagen, insgesamt maximal zwei Fragen. Wir stehen auch schriftlich noch Ihnen für Fragen zur Verfügung, leiten Sie auch an den Kollegen Walker gerne weiter. Aber vielleicht haben Sie jetzt noch ein oder zwei Fragen, die dann kurz bitte beantwortet werden wollen.
Es scheint aktuell keinen zu geben, Fritz. Dann würde ich sagen, wir danken dir. Wir danken auch Frau Kaus-Zonger. Toll gemacht. Eine sehr gute Veranstaltung für die Hochschule.
Ja, dann möchte ich auch den Referenten nochmal bedanken für ihre spannenden Vorträge heute, dafür, dass sie mitgewirkt haben, dass sie hier Vorträge gehalten haben. Danke an alle Teilnehmer, dass sie dabei waren. Melden Sie sich gerne im Nachgang und wir werden das Corona-Kolloquium fortsetzen, dann mit anderen Themen. Danke nochmal an alle.